Sevgili izleyiciler, Gerçeğe Yöneliş programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Şeyh Nazım el-Kıbrisi Hazretlerinin vekillerinden Şeyh Hüsamettin Mayer. Sorularımızı Şeyh Hüsamettin'e yöneltiyoruz. Şeyh Hüsamettin, erstmal herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns die Möglichkeit zu geben, eine Reportage mit Ihnen durchzuführen. Ich möchte gerne folgende Frage stellen. Sie besuchen 5-mal die Woche die Gefängnisse in Wiesbaden, wo Sie auch leben, und betreuen die Häftlinge dort und beantworten denen ihre Fragen. Was möchten Sie dazu sagen?
Ja, das machen wir jetzt seit 4 Jahren, diese Arbeit, auf den Wunsch der Direktorin hin zunächst. Die hat darum gebeten, dass also auch für die muslimischen Gefangenen ein Angebot eingerichtet wird. Wir haben begonnen mit der Freitagspredigt und haben dann sehr schnell festgestellt, dass die Leute ganz normale Menschen sind, die auch viele seelische Sorgen, andere Sorgen haben, und haben dann auch mit einer Art Seelsorge begonnen zunächst. Und das hat sich dann ausgeweitet, hat dann sehr viel Resonanz, gute Resonanz erzeugt, auch bei den Beamten, und hat sich so weit rumgesprochen, dass sogar der Justizminister mittlerweile das als eine gute Maßnahme ansieht und das auf hessenweit alle Gefängnisse verbreiten will. Und mittlerweile bin ich auch schon in 3 Gefängnissen tätig deswegen, und deswegen auch 5-mal die Woche, weil man das nicht alles an einem Tag machen kann. Wir hatten am Anfang, ich habe am Anfang 60, 70 Leute an einem Tag betreut, und da war ich immer sehr erschöpft. Und deswegen bin ich froh, dass wir das jetzt auf mehrere Tage verteilt haben, wenn es auch nur wenige Stunden sind. Ja, aber das ist eine sehr gute Sache und sehr wichtig auch.
Weil was waren die imposantesten Ergebnisse oder Ihre Eindrücke?
Die imposantesten Eindrücke? Naja, wenn die Leute nachher glücklich sind und sagen, das ist jetzt seit Jahren der schönste Tag gewesen, oder du bist für mich wie Mama und Papa und wir sind so froh, dass du da bist. Das ist natürlich schön, dann zeigt, und wenn man dann sieht, dass das auch was bewirkt, dass die Leute, wenn sie das auch schaffen, eine spirituelle Praxis zu entwickeln, das heißt auch zu beten regelmäßig, dann haben sie auch was davon und werden nicht so schnell wieder in den Sog der Kriminalität gezogen, ja, das Umfeld. Ja, man muss schon ein bisschen schauen auch, wie es dann nachher weitergeht.
Haben Sie denn Kontakt zu einigen von denen, die das Gefängnis verlassen haben? Leben die dann nach wie vor den Islam?
Ich habe zu einigen Kontakt, ja, ja. Es ist natürlich nicht immer gleich. Bei manchen nimmt der Kontakt nach und nach ab, je nachdem, wie das Umfeld ist. Manche rufen mich jede Woche an. Manche habe ich nachher verheiratet. Und mit manchen bin ich regelmäßig in Kontakt. Und denjenigen geht es am besten, die es geschafft haben, wie gesagt, eine religiöse Praxis, eine Disziplin zu entwickeln für sich selbst. Das ist wichtig.
Ja, das ist das, was Sie so tagtäglich tun. Jetzt würde ich gerne zu Ihnen kommen. Wie war Ihre erste Begegnung mit Islam?
Ja, ich bin in einem Dorf aufgewachsen im Odenwald und habe als Kind sehr wenig mit dem Islam Kontakt gehabt. Wir hatten zwar 2, 3 türkische Mitschüler, aber die waren eher so, glaube ich, aus der alevitischen Richtung und haben nicht viel von Islam gezeigt. Ich habe die zwar auch besucht und schon als Schüler. Meine erste richtige Begegnung war dann praktisch sozusagen durch Zufall, wie man so schön sagt. Es ist uns so zugefallen. Wir wollten nach Jamaika fliegen und sind aber dann in Ägypten gelandet. Okay. Und in Ägypten hat mich als erstes schon mal die Schrift begeistert. Mir hat die arabische Schrift gut gefallen. Und dies war alles sehr exotisch. Damals war das noch nicht so, das war in den 80er Jahren. Da war das noch nicht so üblich, dass man mit Ryanair nach Marrakesch fliegt oder so. Da war man mehr in Europa unterwegs. Die Leute fuhren halt noch nach Rimini oder an den Plattensee oder so, nach Ungarn oder an die Nordsee, nach Spanien. War schon fast exotisch, aber das war noch nicht so außereuropäisch, war noch nicht so üblich.
Das wurde danach. Wann war das genau?
Das war 88. Und da sind wir dann in Ägypten gelandet und waren sehr erstmal überrascht über diese Kultur, und aber trotzdem auch beeindruckt. Und dann haben wir viele Studenten dort kennengelernt, die uns sozusagen vollgeschwätzt haben, nehmt den Islam an, nehmt den Islam an. Das hat eher genervt. Aber die haben mir dann auch erzählt, dass letzte Woche eine amerikanische Studentin da war, die Islamwissenschaft studiert hat. Und ich habe mich für Sprachen interessiert und für Kulturen und wollte deswegen auch Arabisch lernen, weil mir auch die Schrift gut gefallen hat. Deswegen habe ich dann schon mal anvisiert, ich wollte eigentlich vorher Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen wollte ich studieren und habe dann mein Studienziel geändert, weil mein Interesse an den Kulturen und an den Sprachen und an den Religionen immer mehr gewachsen ist durch die Reisen, dass ich dann statt Wirtschaftsingenieurwesen Ethnologie, Geografie und Islamwissenschaften studiert habe.
MashaAllah. Waren Sie denn vorher schon religiös oder sind Sie mit dem Religion erst danach, nach Ihrer Reise, involviert?
Ja, ich bin also erzogen worden evangelisch, in der evangelischen Religion. Und da haben mir manche Dinge gefallen, manche nicht. Ich hatte aber in der Zeit der Konfirmation, als wir Konfirmationsunterricht gemacht haben, ein Jahr lang, da habe ich mich sehr dafür interessiert und habe sehr versucht, auch Jesus, Friede sei mit ihm, zu kennenzulernen. Viele Dinge, die in der Bibel stehen, sind ja auch sehr schön beschrieben und viele gute Sachen stehen da drin, aber es ist mir nicht so richtig gelungen, einen Kontakt herzustellen zu Jesus. Und dann bin ich danach ein bisschen weiter auf die Suche gegangen, zunächst mal, und bin dann nach dem Abitur nach Afrika gefahren mit dem Motorrad, auch praktisch auf der Suche nach dem verlorenen Glück auf eine Art, ja, kann man sagen. Habe einen sehr guten Freund kennengelernt unterwegs, mit dem ich heute noch befreundet bin und mit dem ich lange Monate, mehrere Monate zusammengefahren bin mit dem Motorrad in Afrika. Der hat mir schon sehr viel beigebracht über Spiritualität. Ja, und ich habe festgestellt, durch viele spirituelle Erlebnisse, dass es doch ganz viel im Unsichtbaren gibt, was wir nicht so durch die Naturwissenschaft erklären können oder sagen wir mal, nicht jetzt auf den ersten Blick erklären können. Haben wir da die Erfahrung gemacht dann.
Sheikh Usamuddin, wie hat Ihre Familie darauf oder Verwandte, Bekannte darauf reagiert, als Sie zum Islam konvertiert sind?
Ja, das war schon damals, ich war damals wie gesagt in Burkina Faso, habe mir das überlegt, soll ich jetzt den Schritt machen in die unbekannte Welt, aus dem ganzen Umfeld, raus, von weg von meiner Familie, von meinen Freunden, ein ganz neues.
In Bezug auf Religion?
Ja, wie werden die Leute reagieren, habe ich mich schon gefragt und es war für mich, war mir schon klar, dass das ein Schritt ist, dass man das nicht einfach nur so rausplappert. Und ich habe dann das trotzdem gemacht und habe mich erstmal alleine gefühlt auch, weil ich in Burkina Faso auch in dem Moment nicht so wie in Senegal Gleichgesinnte gefunden habe, mit denen ich mich gut austauschen konnte. Das ist mir da nicht so direkt gelungen. Und habe dann aber festgestellt, meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, ich habe gesehen, du hast dich ja schon jahrelang damit beschäftigt und es war nur ein weiterer Schritt. Das war überhaupt nicht besonders erstaunlich für mich. Mein Bruder ist auch später Muslim geworden, mit dem habe ich lange Zeit diskutiert, der ist sehr intellektuell, ja, der ist später dann auch Muslim geworden. Meine Freunde sind praktisch, die meisten von denen wollten erstmal nichts mit mir zu tun haben, die haben sich entfernt, außer einem. Der eine, der hat immer mit mir diskutiert und ist dann auch Muslim geworden.
MashaAllah.
Der ist dabei geblieben und ich freue mich jeden Tag über ihn, wenn ich an ihn denke. Der hat es so gut gemacht, Alhamdulillah. Und so, mein Vater ist auch sehr ein neugieriger Mensch und ist mit mir auch gereist, war auch mit mir schon zweimal in Zypern bei Maulana Sheikh und da gab es überhaupt keine Widerstände in meiner Familie. Ja, wie gesagt, mit den Freunden, da muss man dann sehen, da entwickeln sich neue Freundschaften, andere Dinge, manche bleiben, manche gehen. Die Interessen sind unterschiedlich, das wird aber immer im Leben so sein.
Richtig. So, das bedeutet, nachdem Sie diese Erlebnisse erlebt haben und haben jetzt vergleichen können, wie haben Sie über die Dreifaltigkeit gedacht, als Sie im Koran gelesen haben, dass Jesus weder Gott noch der Sohn, sondern ein Prophet ist, ein Gesandter des Gottes ist. Und wenn Sie das mit der Bibel verglichen haben, was haben Sie darüber gedacht?
Gut, da war es bei mir so ähnlich wie bei meinem Vater. Mein Vater hat auch immer gesagt, ja, an die Dreieinigkeit glaubt er sowieso nicht. Und für mich war das ähnlich. Die Dreieinigkeit kam mir schon immer seltsam vor, sagen wir mal. Oder ich habe das nie so wahrgenommen. Für mich war Jesus immer wie eine Art Prophet, auch in der Bibel. Und wenn er jetzt, ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass er erst dann im Jahre Null gekommen ist? Was ist dann mit den Leuten davor? Hatten die eine andere Religion oder nicht? Also das war schon immer komisch. Deswegen war er für mich eher ein Botschafter, der nochmal die Botschaft gesagt hat. Und so ist es ja auch im Islam. Und der Prophet Mohammed sagt auch das Gleiche, was Jesus gesagt hat, nochmal, aber noch ein bisschen klarer und noch ein bisschen einfacher zu verstehen.
MashaAllah. Allah befiehlt uns im Koran, ein Bündnis zu schließen, dass alle Muslims Muslime zusammen sind, dass wir einen Bündnis schließen, damit wir eine islamische Union gründen können. Was müssten wir einfach dafür tun?
Ja, ist natürlich, wenn man sich vorstellt, wie das damals war, zur Zeit des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Damals waren alle fixiert auf den Propheten, der war die Identifikationsfigur, der war derjenige, der das zusammengehalten hat. Und selbst und sogar bei seinem Nachfolger, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, gab es schon sehr viele Schwierigkeiten, die er erst wieder lösen musste. Und ich glaube, dass diese, natürlich ist es, wäre das Schönste und das Wichtigste und ist unbedingt für uns notwendig, dass wir so eine, dass wir eine Einheit haben im Islam. Allerdings glaube ich, dass es erst dann der Fall sein kann, so sagt es ja auch unser Scheich, dass eben die Figur da ist, die die ganzen Leute bündeln kann bei sich. Und das wird erst unter Sayyidina Mehdi sein.
Also somit wäre ich mit meinen Fragen durch. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken dafür, dass wir zusammensitzen dürften, dass wir Ihnen ein paar Fragen stellen durften und Sie die für uns beantwortet haben. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können. Allah möge Ihnen helfen in allem, was Sie tun, inshallah.
Amin. Vielen Dank auch Ihnen. Vielen Dank. Ja.